2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 13. September und circa 2 Stunden nach 19.10 Uhr und ich heiße euch herzlich willkommen zum Millanton VDS, zum kommenden Heimspiel des FC St. Pauli gegen Holstein Kiel. Das Spiel findet in 4 Tagen am Sonntag, den 17.09. um 13.30 Uhr statt und vielleicht schaffen wir es auch mal diesmal das eine oder andere Tor zu schießen, denn nach 2 0:0 Heimspielen in Folge vermisse ich schon den Torjubel am Millanton sehr. Und apropos 0:0, auch das ist das letzte Heimspiel gegen Holstein Kiel vor 10 Monaten gewesen, ebenfalls ein 0:0. Der ein oder andere mag sich noch an das Dienstagabendspiel im November 2022 mit Dom vor der Tür erinnern. Wie auch schon zu dem Spiel habe ich die Freude, den gleichen hochkompetenten Gesprächspartner von damals für dieses VDS-NDS gewinnen zu können. Hauptberuflich Journalist, einer der Parteien von 1912 FM, Betreiber des bekannten Fußball- und Groundhopping-Blogs Calcio Culinaria, Fotograf sowie Autor des Buches 111 Gründe, Holstein Kiel zu lieben. Ich heiße herzlich willkommen den vielleicht zukünftigen Bürgermeister von Kiel, den oft kopierten, selten erreichten Matthias Herrmann. Moin Matthias.
Ja, vielen Dank erstmal für diese wunderbare Vorstellung. Mit 1912 FM muss ich gleich mal ein bisschen einschränken. Ich bin noch so ein klein bisschen der Geist im Hintergrund, aber seit Anfang des Jahres bin ich da nicht mehr aktiv, weil ich inzwischen mich meine Journalistenstelle rein auf Holstein Kiel beschränken durfte und bin jetzt hauptberuflich wirklich Holstein Kiel Reporter und deshalb mache ich den Podcast nicht mehr so ganz, aber ich gehöre da noch zu.
Also so eine Koexistenz ist gerade nicht möglich oder nicht so intensiv möglich, dass du ab und zu mal teilnehmen kannst und ein bisschen was erzählen kannst?
Nee, weil ich auch schon ein, zwei Mal für die Kieler Nachrichten im Podcast saß und manchmal weiß man ja Sachen und man müsste sich dann arg auf die Zunge beißen, um nicht irgendwas rauszuplappern, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.
Ja, ich weiß auch, was du meinst. Und manchmal kriege ich auch von Vereins- und Spielerumfeld irgendwas mit, denke ich so, das will ich gerne sagen, aber irgendwie will ich es nicht. Oder also das, ob das Auswirkungen haben könnte für irgendjemanden. Habe ich dann in irgendeiner Aufzählung noch irgendwas vergessen? Bist du vielleicht auch Superman oder so?
Politische Ambitionen habe ich eigentlich nicht so. Aber ansonsten, ich glaube, das passt schon so weit. Kieler durch und durch, obwohl nicht gebürtig.
Wir haben ja die Freude, wieder miteinander über das Spiel unserer Mannschaften zu sprechen. Die Konstellation war ja damals wie folgt. Also wir waren ja am Rande des Abstiegsplatzes, trotz dieses Superkaders. Und Holstein war im Mittelfeld der Tabelle. Am Ende der Saison war die immer noch im Mittelfeld und der FC St. Pauli nach einem Trainerwechsel ist vorbeigezogen. Die letzten beiden Spiele waren ja sehr, also letzten aber die Saisons von Holstein Kiel waren ja sehr, und das sehr schreibe ich groß, durchschnittlich. Wovon man sich ja eigentlich bestimmt mehr versprochen hat, oder? Also seit dem Abgang von Ole Werner ist das ja nicht mehr so das, was es vorher war, oder? Also es wirkt mir sehr eingeschlafen und mittelmäßig.
Ja, das ist immer genau das Problem, dass man sich fragt, ob jetzt mittelmäßig eigentlich wirklich schlecht für Holstein Kiel ist. Wir sind noch nicht so lange in der zweiten Liga. Man hatte natürlich, dadurch, dass man zweimal in der Aufstiegsrelegation dabei war und auch ansonsten ja recht erfolgreiche Spielzeiten hatte, zum Beispiel mit Tim Walter, auch wenn es da am Ende nicht für die ersten drei Plätze gereicht hat, war das ja trotzdem eine Saison, die irgendwie so ein bisschen haften geblieben ist. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, Frage, was ist Mittelmaß und ist das schlimm für Holstein Kiel oder ist das dieses berühmte, wir wollen uns in der Liga etablieren? Das hat man ja schon irgendwie geschafft, aber ich gebe dir recht, es fühlte sich halt also mittelmäßig an und das nicht im Positiven, was aber, glaube ich, letzte Saison auch so ein bisschen dran lag, dass am Ende bei einigen Spielern vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus war. Es waren ja jetzt einige Verträge, die ausgelaufen sind. Es waren Spiele, die immer wieder verloren wurden, obwohl die Leistung eigentlich so auf dem Papier nicht schlecht war. Das ist ja immer dieses, wenn man sich Statistiken anguckt und dann sagt, ja gut, das Einzige, was am Ende gefehlt hat, war das eine Tor mehr als der Gegner. Davon hatte man so einige Spiele. Aber irgendwie fehlte auch so ein bisschen das Feuer. Und das ist, glaube ich, das, was dann, um jetzt schon ein bisschen diese Spielzeit zu wechseln, jetzt plötzlich vorhanden ist.
Aber wen schreibst du es mehr zu oder wem würdest du es mehr zuschreiben? Eher Mannschaft, also Spielermaterial oder Trainer?
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, am Ende muss natürlich auch ein Trainer es immer irgendwie schaffen, eine Mannschaft zu motivieren. Aber dadurch, dass wirklich so viele Verträge ausliefen, das ist natürlich auch ein bisschen hausgemachtes Übel gewesen, muss man dann aber sagen, dass da vielleicht der Platz, der am Ende dabei rausgekommen ist, gar nicht so schlecht war. Und ja, es sind halt einige Spieler weg, die dann auch nicht unbedingt zu Vereinen gewechselt sind, wo man sagt, sie haben sich verbessert. Bei Hauke Wahl meine ich das jetzt nicht so.
Ich wollte gerade zwischenwählen. Ich habe gerade an ihn gedacht. Vielleicht müssen wir seinen Namen nennen.
Nein, nein. aber wenn jemand in die zweite österreichische Liga wechselt oder zu Ingolstadt, nicht despektierlich gemeint, aber das sind natürlich keine Verbesserungen im Vergleich zu Holstein Kiel. Wahrscheinlich immer noch, was das Finanzielle betrifft, wird das, glaube ich, keine Verschlechterung sein. Aber insgesamt muss man doch sagen, es sind einige Wechsel, wo man so ein bisschen das schade findet, weil das grundsympathische Menschen waren. Oder auch Finn Bartels, der jetzt sein Abschiedsspiel hatte. Da ist das einfach menschlich schade, dass der nicht mehr dabei ist. Aber ich glaube, insgesamt von der Qualität des Kaders ist es nicht schlechter geworden. Das war ja das, was dann auch noch so ein bisschen über der Rückrunde der letzten Saison schwebte, weil ja einige Wechsel relativ früh bekannt gegeben wurden oder ja auslaufende Verträge. Und ich glaube, das war dann so diese Situation, dass da einfach ja so eine Unsicherheit herrschte und man auch unter den Fans irgendwie sich so gefragt hat, naja, 13 Leute gehen, wer läuft denn überhaupt nächste Saison für Holstein auf und gelingt das überhaupt irgendwie Spieler zu verpflichten, die Zweitliganiveau haben? Das ist schon was, was so ja sich dann durch die gesamte Rückrunde gezogen hat und das war im Nachhinein auch keine positive Stimmung, die im Umfeld geherrscht hat. Wie das intern in der Mannschaft aussieht, das weiß man natürlich nicht. Da wird ja keiner offen auch sagen, nee, das war am Ende irgendwie Murks. Aber man hatte schon den Eindruck, als wenn nicht mehr so diese letzten 100% dann auch von einigen gegeben wurden.
Genau, das war ja gefühlt, also vielleicht kannst du mich da mal korrigieren, ich glaube, das ist gefühlt das zweite Mal innerhalb von 2 Jahren, dass so ein Riesenumbruch kam. Ne? Also wir waren ja beim letzten Heimspiel von euch, waren wir ja zu Gast. Und gefühlt wurde der ganze Kader verabschiedet.
Korrekt. Und das ist natürlich auch was Positives, wenn man das so ein bisschen gewohnt ist, dass Umbrüche stattfinden. Aber sonst war es eigentlich immer eher so, dass die Umbrüche deshalb stattgefunden haben, weil die Spieler durch gute Performance bei Holstein Kiel dann das Interesse anderer Vereine geweckt hatten und dann ja bei Holstein Kiel nicht verlängert haben oder sogar dann in Anführungsstrichen weggekauft wurden. Und diesmal war es so, dass sich der Verein ganz bewusst entschieden hat, wir wollen jetzt einen Umbruch machen. Und ist damit natürlich, ist die sportliche Leitung ein großes Risiko eingegangen. Und es war auch so, dass viele Fans von unserem Sportdirektor Uwe Stöver auch nicht so überzeugt waren, dass der jetzt das Potenzial hat, da einen ja jungen Kader hinzustellen, der halt hungrig ist.
Aktuell steht ja die KSV, ich habe ja von unserem letzten Gespräch ja gelernt, dass es die KSV heißt.
Sehr schön.
Auf dem zweiten Platz der Tabelle und ist im DFB-Pokal eine Runde weiter. Das ist jetzt, wie ich festgestellt habe, also die dritte Saison mit einem dritten Umbruch, also wieder komplett wieder alles neu. Was ist jetzt, also du hast schon grob angeschnitten, was ist jetzt genau anders als davor?
Dass man Spiele gewinnt. Es sind natürlich, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, waren da einige Spiele dabei, sind jetzt noch nicht so viele, aber der Trainer sagt ja auch immer 50-50 Spiele und am Ende hatte man dann das Quäntchen Glück, aber wenn man zum Beispiel sich auch das Spiel gegen Schalke angeguckt hat, wo man wirklich eine sehr überzeugende Leistung abgeliefert hat, wovon man als Holstein-Kiel-Fan immer noch völlig hin und weg ist, wenn man sowas sieht, weil ja Holstein gegen Schalke, das hätte man vor 10 Jahren nicht gedacht, außer im DFB-Pokal und dann noch an einem Freitagabend mit geschlossenem Dach da irgendwie wirklich die an die Wand spielt eigentlich. Also das war ja ein Sieg, der zu niedrig ausgefallen ist. Und die Gründe dafür sind, glaube ich, dass jetzt einfach das Spielermaterial zu dem System des Trainers passt. Und man hat natürlich auch ein glückliches Händchen gehabt, oder man ist immer die Frage, ist es ein glückliches Händchen oder hatte man Ahnung? Aber wenn man jetzt einfach mal sieht, wie viele junge Spieler Leistungsträger bei Holstein derzeit sind. Zum Beispiel der Colin Kleine-Bekel, der als Innenverteidiger spielt. Der hat letzte Saison Regionalliga gespielt. Der kommt ja ursprünglich aus der Dortmunder Jugend. War bei Holstein eigentlich so ein bisschen ja versteckt in der zweiten und hat in der Vorbereitung dann relativ viel gespielt. Und da war es, einige Experten haben gesagt, naja, der wird nächste Saison Einsatzzeiten bekommen. Einige haben gesagt, naja, da wird einfach eine zweite Möglichkeit getestet, aber ich glaube, dass er wirklich bisher jedes Spiel von Anfang bis zum Ende zum Einsatz kommt. Damit hätte man nicht gerechnet. Dann ein Tom Rothe, den man von Borussia Dortmund ausgeliehen hat, der mit seinen 18 Jahren natürlich auf dem linken Flügel aber sowas von zaubert und auch perfekt in dieses System passt. Ein Jonas Sterner, der letztes Jahr gegen Fürth einmal so eine Halbzeit hatte, die nicht so besonders überzeugend waren. Dann in dem letzten Spiel gegen Hannover, wo man nochmal ja eine insgesamt sehr gute Leistung gezeigt hat, allerdings auch gegen ein Team aus Hannover, was, glaube ich, auch keinen Bock mehr hatte. So. Aber das war auch einer, von dem hatte man nicht so viel gesehen. Und das passt dann einfach, der dann auf dem rechten Flügel spielt, der jetzt allerdings verletzt ist. Dann bei den Neuverpflichtungen einfach interessante Spieler geholt hat, die im Moment sich einfach positiv entwickeln. Karl Johansson war jetzt lange verletzt, aber der hat im ersten Saisonspiel gegen Braunschweig auch in der Defensive einfach eine so abgeklärte Leistung gezeigt. Das ist keiner, der jetzt irgendwie schön spielt, aber naja, wo man so als, sag ich mal, klassischer Fußballfan sich einfach freut, wenn da jemand eine Grätsche auspackt oder einen Ball auch einfach mal wegköpft. Das will man ja dann auch sehen. Und ja, Schuto Macino war natürlich so der Transfer, wo in Kiel alle gesagt haben, wow, damit hätte ich niemals gerechnet. Japanischer Nationalspieler, der auch einfach Bock hat, sich weiterzuentwickeln. Marko Ivicic, sehr junger serbischer Nationalspieler, auch jemand, wo ich nicht gedacht hätte, ich war ja im Trainingslager dabei und da hätte ich nicht gedacht, dass der von Anfang an eine Rolle spielen wird. Da hätte ich gedacht, der entwickelt sich und wird vielleicht so nach einem halben Jahr so Einsätze bekommen und der spielt plötzlich auch. Und das Gute ist, die entwickeln sich alle und du kannst teilweise im Spiel oder zumindest von Spiel zu Spiel Fortschritte sehen. Und ja, wenn am Ende natürlich Siege dabei rauskommen, das ist dann zusätzlich gut für die Entwicklung und für die Stimmung im Team. Wenn man jetzt die Spiele, die ja wirklich sehr knapp waren, vielleicht nicht gewonnen hätte, sondern nur unentschieden oder verloren hätte, wer weiß, wie es dann am Ende ausgesehen hätte. Dann könnte die Stimmung jetzt schon ganz anders sein. Und man wird sagen, ja, Umbruch völlig in die Hose gegangen und wie konnte man dieses Wagnis eingehen? Aber im Moment ist es so, dass eigentlich keiner der Spieler, die geholt wurden, nicht gute Leistung zeigt und einige sitzen dann ja derzeit nur auf der Bank, also ein Simakala, wo man ja eigentlich gedacht hätte, oh, das ist ein ganz wichtiger Transfer, den Holstein da getätigt hat, sitzt im Moment auf der Bank, scheint aber auch nicht so zu sein, dass er jetzt auf der Bank sitzt, weil er komplett schlecht spielt oder ja, sich im Training nicht reinhängt, sondern man hat einfach jetzt Optionen und mal werden sie gebraucht und mal werden sie nicht gebraucht. Und sowas funktioniert natürlich auch nur, solange es erfolgreich ist. Wenn ein Team verliert und man hat dann unzufriedene Leute auf der Bank, dann wird es natürlich doppelt schwer, wenn dann schlechte Laune mit reinkommt.
Also die Liste, du hast es ja schon gesagt, die Liste der Abgänge war ja endlos und ich habe mir parallel dazu mir eine bekannte Seite mit dem großen T aufgeschlagen. Wenn ich mir die Abgänge so angucke, ablösefrei, ablösefrei, ablösefrei. Zu den Zugängen gibt es relativ auch wenig Informationen zu den Ablösen. Also wurde scheinbar finanziell, hat man ein ruhiges Händchen bewahren können. Und ich kann sie nicht alle aufzählen, die ganzen Abgänge. Es war halt, also jetzt Robin Himmelmann und Finn Bartels waren jetzt zwei gute Bekannte von uns mit dabei. So wie jetzt Hauke Wahl, der jetzt bei uns spielt und eventuell kann man noch Fabian Reese noch kennen. Also der eine andere Hörerinnen und Hörer wird dem bestimmt was sagen, der jetzt zu Hertha BSC gegangen ist und der unter anderem mit lackierten Fingernägeln auf sich aufmerksam macht. Also könnte der kleine Bruder oder Cousin von Jackson Irvine sein, von seinem Haar- und Klamottenstil her. Geht er schon sehr stark in die Richtung.
Er scheint gut in die Hauptstadt absolut zu passen.
Absolut, der hängt da auch auf dem Flohmarkt rum und sowas am Sonntag.
Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Was mich fast so ein bisschen verwundert, also ich glaube, Fabian Reese ist wirklich ein grundguter Typ einfach, der vielleicht auch ein bisschen durchgeknallt ist, was ja prinzipiell erstmal positiv ist. Aber was mich wirklich gewundert hat, dass sowas in Berlin noch so viel Schlagzeilen wert ist. Ja, aber stimmt. Es sei gegönnt.
Stimmt. Also ich denke mal, in Berlin jetzt ist es nichts Außergewöhnliches, aber vielleicht doch für Fußball-Deutschland /Berlin.
Ja.
Weil, ja, ich meine, wir haben einen Kapitän mit langen Haaren und jetzt mit gefärbten Haaren, der auch die Nägel macht, Tattoos am Körper verteilt ist, auch Retro-Sachen trägt, auch hier über die Schanze spaziert, als ob er schon ewig wohnen würde und gefühlt jeden Abend am Balkon mit einem Torblick an der Gitarre spielt. Also
ja, mich freut's für Fabi Reese. Ich hätte ihm das auch total gegönnt, wenn er Bundesliga gespielt hätte. Und wenn er da sein Leben in Berlin so leben kann, wie er das gut findet. Ja, mich freut das, dass er demnächst mal wieder im Holsteinstadion vorbeischaut. Ansonsten, ja, also wie gesagt, mich wundert das, dass man in Berlin immer noch mit "Ich lackiere mir die Fingernägel" so eine Schlagzeilen hervorrufen kann. Wenn dadurch irgendwas Positives geschieht, dann ist es nochmal doppelt schön irgendwie. Aber ansonsten, jetzt rein vom sportlichen Abgang her, ist es so, dass man das ganz gut auffangen konnte.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, inwiefern dass man das da kompensieren könnte. Weil Reese habe ich das auch so wahrgenommen, da war man schon in Kiel schon gut traurig, als er gegangen ist.
Ja, natürlich, weil der einer war, ich erwähnte ja vorhin, dass es natürlich schwer irgendwie zu beweisen ist oder dass da natürlich auch keiner die Aussage treffen würde, aber man hatte schon den Eindruck, dass irgendwie so bei einigen Spielern am Ende ein bisschen das Feuer oder ja dieser letzte Wille, sich zu zerreißen für das Team, dass das ein bisschen gefehlt hat, und das konnte man halt einem Fabian Reese wirklich nie unterstellen. Und der war ja auch einer, der im Winter, da waren ja diese Gerüchte gewesen, dass Hertha ihn vielleicht gegen eine gewisse Summe sofort aus Kiel rauskaufen will, um noch irgendwie zusätzliches Ass im Kampf um den Klassenerhalt zu haben. Und da gibt's ja auch Spieler in Fußball Deutschland, die, wenn dann so ein Transfer nicht klappt, sich dann irgendwie nicht mehr so wirklich reinhängen. Und ich glaube, Fabian Reese hat in der Rückrunde seine besten Leistungen gezeigt. Und sowas bleibt natürlich hängen. Und wie ich sagte, ansonsten ist es ein sympathischer Typ, der auf dem Feld alles gibt. Was will man mehr? Und natürlich ist man dann traurig, wenn so ein Spieler geht. Aber das muss man dann auch der sportlichen Leitung zugute halten. Die Stimmung am Ende der letzten Saison, jetzt mal das 5:1 in Hannover mal so ein bisschen rausgenommen, war ja eher so, oh Gott, wie soll alles werden? Durch diese Abgänge, man hatte noch nicht viele Neuzugänge irgendwie mitbekommen, man hat immer Gerüchte gehört, aber man hatte so überhaupt keine Ahnung, was für ein Kader das werden soll. Und dann mit so einer Rückrunde, die dann auch nicht irgendwie so richtig begeistert hat, waren, glaube ich, viele, die gesagt haben, naja, wer weiß, ob ich mir nächstes Jahr eine Dauerkarte hole, wer weiß, ob ich mir viele Spiele angucke, irgendwie ganz Gegner kennt man denn ja doch schon. Und dass A, die Namen, die geholt wurden, einfach interessante Namen waren. Also das konnte man vorher sagen, dass der Kader definitiv interessant ist. Und ja, nach den ersten Saisonspielen jetzt auch noch sieht, oh, und die können anscheinend auch noch Spiele gewinnen. Und das auch noch mit dem Fußball, der ja auch noch immer wieder mal recht attraktiv ist. Das hat dazu geführt, dass man natürlich diese Abgänge wie Fabian Reese, wie Finn Bartels, auch ein Hauke Wahl, der ja auch bei uns Kapitän war, dass man da eigentlich überhaupt nicht mehr in Kiel drüber spricht. Oder vielleicht, man kann jetzt positiv drauf gucken. Einfach mal, ach, was macht der bei Hertha? Was macht Hauke jetzt bei St. Pauli? Aber nicht mehr dieses, oh, hätten wir die mal nicht verkauft. Oder ist ja nicht verkauft. Die sind ja einfach dann weg gewesen.
Definitiv. Und ich sehe auch gerade hier Fabian Riese, der Berater von ihm ist Rogon. Also na, Herr Riese, das geht so nicht. Das ist nicht so cool.
Ist doch grundsympathisch.
Ja. Also das passt dann wiederum nicht zu ihm. Aber na gut. Du hattest auch das vorhin kurz angesprochen, wenn wir wieder auf die Zugänge kommen. Shuto Machino. 23 Jahre alter Spieler aus Japan. 5 Ligaspiele bisher gespielt, 2 Tore, 2 Assists, wenn ich das richtig gelesen habe. Laut den Zahlen her ist er auf einem guten Weg. Und was meinst du, was kann man noch von ihm erwarten? Ist er quasi, ich sag mal, ist das das goldene Ei, was von Kiel gelegt wird? Was ich über ihn lese oder was ich über ihn höre, ist er gefühlt der Spieler der Saison?
Ja und nein. Ist natürlich der Spieler, wo bei der Verpflichtung so das meiste drumherum passiert ist, so medientechnisch. Man merkte, dass da durch die gesamte Anhängerschaft so ein Wow, den haben wir verpflichtet. Ich glaube, er schöpft sein eigentliches Potenzial noch gar nicht aus. Er hatte auch vorher gesagt, oder beim Wechsel nach Kiel hat er gesagt, dass er sich an die deutsche Härte gewöhnen muss in der Liga. Er ist jemand, der natürlich mit dem Ball zaubert. Er macht unglaublich weite Einwürfe. Da sind wir auch bei was. Da war Fabi Rese ja auch immer bekannt für. Ja, und dann kommt da jemand, und das war eigentlich gar nicht so bekannt, in dem Trainingslager irgendwann mal gesagt, oh, gib mir mal den Ball, und feuert das Ding dann so bis auf den Elfmeterpunkt. Und dann wusste man, okay, den kann man auch noch für was anderes gebrauchen. Und ich glaube, er ist einfach ein unglaublich positiver Typ, der sich entwickeln will. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen auch hier bei Ivicic so eine Sache. Die haben lange Verträge bei Holstein.
Das ist 27, habe ich gesehen.
Ja, die sind talentiert. Und wenn man jetzt so die ersten Spiele anschaut und wie sie sich da entwickelt haben, das wird natürlich nicht endlos so weitergehen. Und es wird auch mal immer Spiele geben, wo es dann mal wieder schlechter ist. Aber ich glaube, das ist wirklich so einer, der, wenn er dann irgendwann Kiel verlässt, wo man dann sagen wird, geil, dass er hier war. Das war ja so ein bisschen auch mit Yeisung Lee, dass man damals dachte, boah, wie kann der nach Kiel wechseln? Und dann hat er hier einfach so gute Spiele abgeliefert. Und am Ende hat man das auch überhaupt nicht übel genommen, dass er irgendwann gesagt wird, so, und jetzt will ich in die Bundesliga. Ich glaube, das ist auch das Ziel, und das finde ich völlig okay, wenn Shuto Machino das so formuliert hat, und das hat er auch gleich am Anfang gesagt. Ziel von ihm ist es, irgendwann in einer höheren Liga zu spielen, vielleicht sogar in England. Und wie ein Kumpel das von mir so schön sagte, ja, wenn er jetzt erzählt hätte, dass er als Kind in Holstein Kiel Bettwäsche geschlafen hat und dass das so das Erreichen seines Traums ist, dann wäre es noch viel alberner gewesen. Da ist es doch ehrlich, wenn er einfach sagt, ja, das ist für ihn Sprungbrett nach Europa, und man hat gesehen, dass es in Kiel möglich ist. Ich weiß aber nicht, wie viel bei solchen Wechseln dann mit Spielsystem und was er sich da über den Trainer angeschaut hat. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde ihm jetzt nicht so dieses auf die Schultern legen, so du musst der Spieler der Saison werden. Aber bisher ist es einer, der gezeigt hat, dass er absolut Spaß bringen kann. Ist natürlich das Gute, dass zum Beispiel ein Tom Rothe auch jemand ist, wo man auch nicht so wusste, naja, bei Borussia Dortmund letzte Saison eher so durchwachsen, 18 Jahre alt, weiß man ja auch nicht, was das ist. Und der hat ja jetzt auch jedes Spiel durchgespielt. Und was der mit 18 Jahren gezeigt hat, das ja, ist einfach respektabel.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der K-Wieder Kreativbrauerei. Heute möchte ich euch das K-Wieder Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale, inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina Colada Geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt und zu anderen findet ihr unter kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. So viel zu weit zum Sportteil. Ich glaube, wir haben das Wichtigste erstmal abgesprochen. Also erstmal abgehandelt. Die Saison ist noch jung. Es ist erst der 5. Spieltag. Also es ist zu früh, noch da ein Fazit draus zu ziehen. Und Kiel ist ja jetzt neben den ganzen Umbrüchen auch für eine weitere Sache, ich sag mal, bekannt. Seit einem Jahr gibt es Fanärger in Kiel. Es ist ein Thema, das hat man jetzt gegen den SC Paderborn wieder aufgefrischt oder hat man das wieder mehr mitbekommen. Es gab ja die Schlagzeile, vermummte Holstein-Ultras ziehen umstrittene Werbebande den Stecker. Denn seit Saisonbeginn sorgt ja eine LED-Bande vor der Fankurve in Kiel für Irritation und Ärger, wo die aktive Szene ja den Rückbau fordert. Und deswegen gab es ja auch dazu im Spiel dem Vorstand die rote Karte zeigen, diese Choreo. Und kurz nach Anpfiff sind Vermummte in den Innenraum geklettert und haben dort den Stecker gezogen, dass man die Werbeeinblendung nicht mehr sehen kann. Ich habe mal heute ein Vorher-Nachher-Bild mir angesehen. Ich muss sagen, so ohne Werbeeinblendung sieht es viel besser aus. Und dieser Streit mit der Vereinsführung, der dauert schon seit letzter Saison an. Kannst du uns da mal mitnehmen und diesen Disput mal erklären, warum, wieso, weshalb das alles aktuell passiert?
Ja, also erstmal dieser Disput mit der Vereinsführung, der dauert schon viel, 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 viel länger. Der dauert nämlich im Endeffekt seitdem das Stadion, ich weiß nicht, ob du mal mit St. Pauli im alten Holstein-Stadion warst, als das noch dieses Rund war.
Ja,
und war ich. Eigentlich nur die Haupttribüne so ein bisschen hervorgeragt ist. Und als die neuen Tribünen, also die Stahlrohr auf der Gegengrade und der Westtribüne gebaut wurden, da war es so, dass einfach mal vor dem Bereich, wo dann die Supporter stehen sollten, überhaupt nicht dran gedacht wurde, dass ja vielleicht Zaunfahnenplätze in einem Stadion ganz sinnvoll sein könnten. Also in der ersten Version gab es null Zaunfahnenplätze. Dann hatte man sich irgendwann überlegt, wir schweißen auf die Banden so ein kleines Gestell drauf, dass man da Zaunfahnen anhängen kann. Das war dann so, dass das so bedingt gereicht hat. Also da konnte man dann Fahnen anhängen, aber auch dann halt nur eine, also nicht irgendwas übereinander, sondern nur nebeneinander. Und die konnten dann auch nur eine bestimmte Höhe haben. Dann gab es zwischendrin auch mal so eine Art Flaschenzug, womit man Zaunfahnen dann unter das Dach ziehen konnte, dass die dann oben hängen. Kreative Lösung, die natürlich nicht genutzt wurde. Ich glaube, ein einziges Mal hat die eher sportlich motivierte Fraktion der Fanszene hat da mal ihre Fahne hochgezogen, aber ich glaube, das war auch nicht ganz ernst gemeint. Dann gab es ja damals mit der Subside das große Ärgernis, da hatten sie dann ja ihre Fahne hingehängt, die dann aber über die Werbebande lappte und dann hat damals der Sicherheitsdienst die entfernen lassen und dabei zerrissen, was natürlich nicht gerade zu einer positiven Stimmung zwischen Fanszene und Verein geführt hat. Und das ist im Endeffekt das, dieses Zerwürfnis, das zieht sich bis heute durch, weil immer wieder dieses Problem ist, dass es im Endeffekt nicht ausreichend Zaunfahrenplätze gibt und dass der Verein immer sagt, wieso, es gibt sie doch. Und jetzt bei der LED-Werbebande ist es halt so, dass die angekündigt wurde und der Verein sagt, das haben wir quasi mit den Fans besprochen. Die Fanszene sagt, das wurde uns irgendwann mitgeteilt, dass es so sein wird. Und es ist natürlich so ein bisschen, wenn man nicht sich mit aktiven Fans so ein bisschen befasst, mag man da vielleicht auch sagen, naja, wo ist jetzt das so schlimm? Dass da ist ja vorher auch eine Bande gewesen mit Werbung und jetzt steht da halt noch eine LED-Bande. Und wenn man zum Beispiel von der Haupttribüne runterguckt, dann ist das auch gar nicht so das Problem. Allerdings, wenn man vom Feld auf die Fankurve guckt, dann überdeckt diese LED-Bande zum Beispiel Teile einer möglichen Choreografie. Und das ist so eine Sache, da sagen die Fans natürlich, naja, eine Choreografie machen wir ja nicht irgendwie, damit die auf der Haupttribüne das toll finden, sondern dass die Mannschaft irgendwie dadurch motiviert wird. Und wenn das nicht uns diese Möglichkeit genommen wird, dann wird uns halt wieder ein Teil unseres Fanseins genommen. Und ja, das ist im Endeffekt so das, was dann jetzt wieder aktuell durch diese LED-Bande hochgekocht ist, wo ich dann sage, ja, natürlich hat der Verein das Hausrecht und kann im Endeffekt machen, was er will. Aber es muss einem auch klar sein, wenn man direkt vor die Fankurve so eine LED-Bande stellt, dass das ja prinzipiell ja schon mal zu Diskussionen führen wird, weil es ja ein weiterer Schritt der Durchkommerzialisierung ist. Wenn dann halt das noch dazu führt, dass bestimmte Dinge weiter beschnitten werden, die im Holsteinstadion jetzt schon nicht so großzügig gegeben sind. Man muss natürlich auch immer sagen, ja, das Holsteinstadion ist sehr klein und dass dann natürlich auch jeder Zentimeter im Endeffekt für den Verein in Anführungsstrichen wertvoll ist, weil einem natürlich Einnahmen an anderer Stelle fehlen. Also wenn man ein großes Stadion hat, kann man natürlich auch ganz andere Einnahmen generieren als mit unserem kleinen Holsteinstadion. Sehe ich alles ein. Aber trotzdem muss man immer auch sehen, wenn ich so einen Schritt gehe, dann wird das zu großen, ja, Unmut in der Fanszene führen. Ob das jetzt sein muss, dass man in den Innenraum springt und der Verein sagt, dass auch Ordner dabei weggeschubst wurden und vermeintlich sogar verletzt wurden. Das ist natürlich dann fragwürdige Aktion, aber dass man zum Beispiel dem Vorstand die rote Karte zeigt, das finde ich dann völlig legitim.
Du hast uns ja kurz jetzt gerade erklärt, dass der Disput ist schon seit bestimmt mindestens 5 Jahren schon, also wenn du sagst, noch das alte Stadion noch, also vorm Umbau, bist du bestimmt...
Ja, da befinden wir uns eher so 2006, also...
Oh, okay, noch früher sogar.
Ja.
Okay. Und im Grunde, du hast das Anfangsszenario und jetzt hast du wieder diesen Ärger mit der LED-Werbebande. Und dazwischen aber noch kommt noch eine Geschichte, und zwar fast ein Jahr her, im September 22 gab es das Spiel von euch zu Hause in Kiel gegen den HSV, wo die Fankurve aktiv gezündet hat. Und seitdem, die Reaktion des Vereins war ja gefühlt, alles zu sanktionieren, was eine bunte, lebendige und kreative Fankurve ausmacht. Also
genau das ist das Problem, dass ich glaube, teilweise einfach das Verständnis auch fehlt. Dass natürlich ein Verein das scheiße finden darf, wenn Pyro gezündet wird. Völlig selbstverständlich und dass er das Geld gerne auch woanders für ausgeben würde als für Strafen. Wir könnten jetzt natürlich auch die Diskussion aufmachen, Pyrotechnik-Legalisierung, ja, nein. Aber wir befinden uns einfach jetzt an einem Punkt, wo ich manchmal denke, es wird einfach manchmal etwas gemacht vom Verein, wo klar sein muss, dass man Probleme bekommt. Und ich verstehe nicht, wie das halt sozusagen billigend in Kauf genommen wird. Dass, also ob die jetzt wirklich, sag ich mal, aktiv die Fanszene behindern wollen, das weiß ich immer so gar nicht. Aber es wird zumindest in Kauf genommen, dass halt irgendwas, dass dieser Konflikt halt nicht gelöst wird. Und das finde ich halt so schade. Und es ist ja auch die gleiche Vereinsführung. Es ist nicht so, dass sich da viel geändert hat in den letzten Jahren. Also wir hatten nicht irgendwie wechselnde Präsidenten oder Geschäftsführer.
Du hast ja mal selbst dazu einen Artikel geschrieben mit quasi der, nicht der Überschrift, aber das war in den ersten Zeilen gewesen, der Konflikt wäre vermeidbar gewesen.
Ja, das sehe ich auch so. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach, wenn man diese LED-Bande da aufstellt, ist es klar, dass das zu Problemen führen wird. Und es ist ja, wie ich auch sagte, ein Konflikt, der jetzt nicht plötzlich seit 2 Monaten im Holsteinstadion existiert, sondern der viel, viel länger existiert. Und ja, ich frage mich, ob das so ein... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, dass die Vereinsführung halt sagt, ja, jetzt wollen wir unser Ding aber auf jeden Fall durchziehen und mal gucken, was die Fans machen. Dann kommt die Reaktion der Fanszene, dass dann entweder boykottiert wird oder dass es Anti-Vorstands-Bekundungen gibt. Aber es ist so oder so klar, dass das nicht dazu führen wird, dass irgendwie eine Lösung wirklich gefunden wird. Und das finde ich halt so schade. Also wir reden jetzt hier halt über eine LED-Bande, die, ich weiß nicht, wie lang ist, lass sie 30 Meter lang sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzige Lösung ist, um dringend benötigtes Geld irgendwie zu generieren, sondern dass diese LED-Bande prinzipiell auch nicht notwendig gewesen wäre. Und dass man dann trotzdem sagt, so, wir ziehen das Ding aber jetzt auf jeden Fall durch. Das ist halt das, was ich nicht verstehe.
Und das macht es, glaube ich, auch nicht besser, wenn ich jetzt denke mal den Zeitstempel nach Folge, wenn der Verein, wenn es das so stimmt, gesagt hat, sie wollen jetzt Schadenverbote aussprechen für die Aktion im Innenraum mit der LED-Bande. Das ist auch eine relativ frische Meldung, glaube ich, wo der Verein gesagt hat, wir wollen die Täter bestrafen.
Ja, gut, aber da sage ich wieder, was soll der Verein anderes sagen? Jetzt mal so aus Sicht des Vereins, dass ich das natürlich nicht als Fan unbedingt gut finde. Wobei, also ist auch so dieses Ding, wenn da wirklich irgendwie Ordner verletzt wurden, weiß ich nicht, plus Dinge beschädigt wurden, muss nicht sein. Dass ich diese LED-Bande auch nicht toll finde, das hört man vielleicht aus meinen Worten. Dass der Verein dann natürlich sagen wird, ja, für diejenigen, die das gemacht haben, muss es Stadionverbote geben. Alles andere hätte mich verwundert, wenn die was anderes gesagt hätten. Man ist immer so ein bisschen, man hofft, dass im Hintergrund dann doch noch andere Gespräche laufen und es halt doch irgendwie eine Lösung geben wird. Man muss ja auch sagen, dass, du sprachst ja von die Sanktionen nach dem HSV-Pyro-Spiel an. Da gab es dann ja auch irgendwann eine Lösung. Also es ist ja anscheinend immer noch möglich, dass man irgendwie eine gemeinsame Lösung findet. Ich finde es bloß so schade, dass es immer erst den Konflikt geben muss, weil durch sowas wird natürlich auch immer die Entwicklung einer Kurve irgendwo ausgebremst. Und wer weiß, wenn das alles ein bisschen positiver wäre und manchmal ein bisschen mehr Verständnis für Fankultur da wäre, dann könnte, glaube ich, sich noch viel mehr entwickeln. Und das ist einfach die Sache, die ich schade finde. Mir geht das gar nicht so immer um den aktuellen Konflikt, also an dem sich das immer wieder entzündet, sondern einfach darum, dass ja so eine Entwicklung einer Fankultur irgendwo behindert wird. Und ja, Kiel, ich erwähnte es vorhin bei den sportlichen Sachen, ist jetzt noch kein Verein, der seit Ewigkeiten in der zweiten Liga spielt. Und na klar, der Erfolg hat auch mit sich gebracht, dass einfach die Fanszene gewachsen ist oder generell die Anhängerschaft. Und man muss manchmal so ein bisschen feststellen, dass die Gegebenheiten für die Fanszene, also diesen kreativen Raum, dass der halt nicht mitgewachsen ist. Also ganz einfaches Beispiel, diese Zaunfahnenplätze. Da hat mal jemand gesagt, wieso? Da wurde doch damals dann dieses Gestell aufgeschweißt. Ja, das war in der Regionalliga. Da gab es dann vielleicht eine Ultragruppierung und noch drei Fanclubs, die Fahnen hatten. Für die hat das natürlich gereicht. Aber wir reden jetzt über ganz andere Zuschauerzahlen und über eine völlig andere Fanszene. Und dass dann vielleicht für 20 Fahnen der Platz einfach nicht mehr reicht. Und dass das zu einem Problem führt, weil dann entweder die Fahne nicht hängen kann oder Werbung überhängt wird, dann das muss doch irgendwie zu verstehen sein. Das, ja, da habe ich manchmal den Eindruck, dass das nicht so ganz ankommt.
Auf jeden Fall danke dir, dass du uns damit eingeführt hast und dass du mal erklärt hast. Also viele Sachen wusste ich auch noch nicht und denke mal, die meisten da draußen auch nicht, also gerade aus Hamburg. Du weißt, also du kennst es auch von der letzten Folge, ich darf dich nicht gehen lassen, ohne dass du einen Tipp da lässt, wie das Spiel ausgehen könnte.
Ah, es war jetzt Länderspielpause. Deshalb weiß ich gar nicht so. Ich glaube, die Tipps sind bisher auch immer gnadenlos gescheitert.
Dein 3-1 vom letzten Jahr, das habe ich nicht vergessen.
Hatten wir nicht auch irgendwann festgestellt, dass eine rote Karte sich am Ende positiv für den Verein in Unterzahl auswirkt?
Richtig.
Hatten wir da doch auch mal so eine unsere Statistik. Ja, ich bin mal wieder positiv und gehe von einem 2-1 Auswärtssieg aus.
Okay, also es wird schon mal weniger. Vielleicht sind wir im nächsten Jahr beim 1-1.
Ja, wir legen ja jetzt mehr, das habe ich vorhin auch ein bisschen vergessen, ein Geheimnis von dem bisherigen Erfolg ist auch, dass einfach die Defensive besser steht.
Ja, stimmt, bei uns auch. Also wird es 0-0.
Ja.
Nee, aber trotzdem ein paar Tore würde ich gerne sehen. Also gerne mal wieder ein Torjubel, ein Milan-Tor. Also gerne 2-1 dann für uns. Also gerne spiegelverkehrt. dann können wir uns, dann gucken wir mal, wer am Ende recht hat. Bestimmt wieder keiner, aber dann haben wir wieder beim Nachspiel wieder was zu beschnacken. Matthias, erst vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die coole Folge. Hat echt Spaß gemacht wieder mit dir. Also es hat, mit dir ist es wirklich sehr, da lernt man wieder viel.
Ja, immer wieder gerne. Und wir hören uns dann ja wieder.
Definitiv. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Wir sprechen uns dann nach dem Spiel.
Alles klar. Tschüss.
Ciao, ciao.